Der Muttertag steht vor der Tür. Der Tag, wo die Mamis von dieser Welt im Fokus stehen und hoffentlich von ihren Liebsten verwöhnt werden. Aber wie wird das Muttersein im Jahr 2020 gesellschaftlich definiert? Wie hat sich die Mutterrolle über die vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt? Und was ist eigentlich der Grund, dass sich auch heute noch viele Frauen rechtfertigen müssen, wenn sie Familie und Karriere verbinden wollen oder kein Kinderwunsch besteht? Diesen Fragen gehe ich jetzt gemeinsam mit der Historikerin Prof. Dr. Claudia Opitz-Bella-Kahl nach.
Ja, hallo.
Grüezi Frau Opitz, Thomas Odermatt. Grüezi wohl.
Ah, grüße Herr Odermatt. Das funktioniert ja prima.
Das funktioniert wunderbar. Frau Opitz, wie geht's Ihnen?
Ja, bald gut. Wir sind es ja gewohnt mit dem Homeoffice. WissenschaftlerInnen machen wir das öfter. Aber es ist ein bisschen eintönig schon, ja.
Aber Sie haben sich auch langsam dran gewöhnt.
Ja, ich würde fast sagen, jetzt macht es schon keinen Spaß mehr. Jetzt können es dann wieder alles offen sein und ich könnte meine Kollegen und Kolleginnen treffen.
Auf das freuen wir uns, glaube alle gleich, auch ich selbstverständlich. Frau Opitz, am Sonntag ist Muttertag. Der Muttertag, der steht vor der Tür. Sie selber haben auch zwei Töchter. Was bedeutet Ihnen ganz persönlich der Muttertag?
Ehrlich gesagt, gar nicht viel. Wir haben ja in unserer Familie eine ziemlich schräge, unkonventionelle Arbeitsverteilung, vor allem im Haushalt. Und da war das mit dem Muttertag nie so wirklich ein Thema, außer natürlich, als die Kinder sehr klein waren, im Kindergarten, in der Grundschule, da haben die mir natürlich Bilder gemalt und so. Aber an sich spielt es eigentlich keine große Rolle in unserer Familie.
Es spielt bei Ihnen jetzt keine große Rolle, so wie Sie sagen, und Sie geben mir da eigentlich gerade das Stichwort, die Rolle, wenn wir vielleicht auf die Mutterrolle die sprechen kommen. Sie haben, wo Sie promoviert haben, haben Sie über weibliche Biografien im 13. und 14. Jahrhundert geschrieben. Wenn wir vielleicht einen Blick zurückwerfen, wie hat sich die Mutterrolle an sich zu dieser Zeit gestaltet?
Also grundsätzlich würde ich sagen, war die Mutterrolle lange Zeit sehr viel mehr eine Form von Hausherrschaft. Also das klingt jetzt in unseren Ohren sehr autoritär, aber die Arbeit von Müttern und Ehefrauen im Haus war extrem angesehen, sehr wichtig. Es gab ja wenig außerhäusige Gasthäuser oder Angebote, wo man sonst hin konnte. Und dadurch gibt es eigentlich in dieser Zeit vor, sagen wir mal, dem 19. Jahrhundert, ein sehr hohes Ansehen für verheiratete Frauen mit Kindern. Die Mutterrolle spielt da eben noch eine besondere, oder hat noch eine besondere Bedeutung, weil Frauen ohne Kinder, wenn sie verheiratet sind, eben nicht so angesehen sind. Die Idee einer Ehe ist, einen Hausstand zu gründen und Kinder zu haben. Und wenn es funktioniert, ist es ein Problem. Also insofern, Mutterrolle gehört mit zu den höchst angesehenen Positionen von Frauen in dieser Zeit. Wir haben Fürstinnen, denken Sie an Maria Theresia mit ihren 12 Kindern, die eben nicht nur Kaiserin und Königin von Österreich-Ungarn war, sondern halt auch Mutter. Und das hat sie auch gezeigt und zwar auch höchst anerkannt. Vorigen Work-Life-Balance, das war kein Thema, die hatte ja Personal.
Sie sagen jetzt zu dieser Zeit, 13., 14. Jahrhundert, Mutterrolle mit Kind unglaublich angesehen. Sie selber sind zusammen mit 3 Schwestern aufgewachsen und haben jetzt auch selber 2 Töchter. Wenn Sie einen Blick zurückwerfen, wie auch Sie persönlich aufgewachsen sind, wie würden Sie sagen, hat sich die Mutterrolle ein bisschen in die nähere Vergangenheit entwickelt, von ihrer Mutter bis jetzt zu Ihnen als Mutter?
Mhm. Ja, mit Sicherheit. Also die Nachkriegszeit war ja so eine sehr, sehr konservative Zeit. in Deutschland wie in der Schweiz diese Vorstellung, wenn eine Frau Kinder gebiert, dann hört sie ihren Beruf auf, dann ist sie nur noch für ihre Kinder da, dann geht sie zurück in ihre ihren häuslichen Raum. Da bleibt sie dann auch, bis die Kinder groß sind. Es hat sich auch keiner den Kopf zerbrochen, nur lange Zeit erstmal nicht. Was ist, wenn dieser häusliche Raum für Frauen und Kinder gefährlich ist? Also die ganze Debatte um häusliche Gewalt und so weiter blieb total unter der Decke. Da hat man nicht drüber gesprochen. Das war auch juristisch kein Strafrechtsbestand, weder Vergewaltigung in der Ehe noch Gewalt in der Ehe, außer wenn ein Mann seine Frau umgebracht hat. Also das hat sich schon sehr geändert. Es gibt immer noch Gewalt im Haus, aber es gibt eben jetzt auch eine Skandalisierung. Und dann habe ich erlebt, wie meine Mutter, die immer sehr unter ihrem Hausfrauendasein gelitten hat, die wollte eigentlich ein Leben. Das hat sie uns dann vorgeschickt. Wir haben dann alle studiert und Karriere gemacht. Ja, und meine Mutter hat dann angefangen, die Hausfrauen zu organisieren und hat ein Programm mitgestaltet, neuer Start nach 35. Also was machen Frauen, wenn ihre kleinen Kinder aus dem Haus oder wenn ihre Kinder aus dem Haus? Das war dann zum ersten Mal ein Thema. Vorher war Muttersein lebenslänglich und natürlich auch alles, was damit verbunden ist, einschließlich Windeln waschen und so weiter. Das ist halt auch anders.
Gerade in der Nachkriegszeit hat man als Mutter Kind gehabt und nachher haben wir eigentlich, sie haben es gesagt, alles aufgegeben. Ich habe in einem Interview von ihnen gelesen, dass eben ihre Mutter sie und auch ihre drei Schwestern schon gleich ein bisschen darauf eingeschworen hat, dass eben beruflich Perspektiven, in Anführungs- und Schlusszeichen, die richtig ist. Und sie haben es gesagt, das ist in dieser Zeit überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Würden sie sagen, sie sind fortschrittlich und auch vielleicht emanzipiert erzogen worden und aufgewachsen?
Ja, unbedingt. Meine Mutter ist mit lauter Männern aufgewachsen. Ihre Mutter ist früh gestorben. Die hat sich ziemlich durchbeißen müssen und war aber auch entsprechend nicht so auf die Mutterrolle oder auf die so eine Weibchenrolle geeicht. Und sie war sehr erfolgreich in ihrer Jugend als Rechtsanwaltsgehilfe und so weiter. Für die war der Rückzug in die Familie schon eher ein Skandal, aber es gab keine Alternative. Sie wollte Kinder, also wurde sie Hausfrau. Die Idee, dass man Kinder hat und Karriere, das war in der Zeit, in den 50er, 60er Jahren, noch ein völliges, also ein Ding der Unmöglichkeit. Nur Kriegerwitwen haben das gemacht, weil sie keine Männer hatten. Aber alle anderen Frauen, für die, also jedenfalls in so einer bürgerlichen Schicht war das kein Ding. Frauen in der Unterschicht, das war schon immer anders. Die mussten immer schon arbeiten, um zu überleben.
Also sehr fortschrittlich, ihre Mutter schon, sehr emanzipiert. Wie würden Sie die Mutterrolle heute im 2020 definieren? Ist es so fortschrittlich oder doch noch nicht so ganz?
Also da kann ich ja jetzt nur als, denkende Bürgerin und nicht als Wissenschaftlerin sprechen. Das ist ja nicht mein Forschungsfeld. Aber was ich so beobachte, ich würde schon sagen, diese Vorstellung, dass man Kinder und Karriere nicht zusammenbringt, die ist weitgehend überwunden. Aber die praktischen Probleme, die haben wir jetzt immer noch. Das Zusammenbringen von Familienverpflichtungen und zum Beispiel einer wissenschaftlichen Karriere ist für alle jungen Frauen sehr, sehr schwierig. Es ist immer noch kein Selbstläufer. Also wenn man das mit Skandinavien vergleicht, wo der Normalfall ist, dass man Kinder hat und Familie und um 5 Uhr werden da die Bürgersteige oder jedenfalls die Sitzungen abgebrochen und hochgeklappt und alle gehen nach Hause und holen ihre Kinder vom Kindergarten ab und so weiter. Davon sind wir noch weit entfernt. Hier zählt halt immer noch die Person, die 12 Stunden oder länger sich für ihre wissenschaftliche Arbeit setzt. Das ist für Eltern schwierig und das hat man ja jetzt bei Corona nochmal ganz, ganz praktisch problematisch gesehen. Das fällt zu 80% auf die Mütter zurück, diese das Ausfallen von Kinderbetreuung, von Schule und so weiter.
Heute scheint es ja eigentlich total selbstverständlich zu sein, für Frauen oder Beruf und oder Karrieren und Familie zu verbinden. Aber in dem Sinn scheinen die Rahmenbedingungen schon noch nicht ganz so vorzulegen, wie es eigentlich nötig wäre. Gerade jetzt aber zum Beispiel im Vergleich mit Skandinavien.
Ja, ja. Also das würde ich schon so sehen. Und das war ja auch mit ein ganz großes Thema beim Frauenstreik jetzt letztes Jahr im Juni, weil genau diese Problematik halt immer noch nicht wirklich gründlich ausgeräumt oder gründlich durchdacht ist. Kinder aufzuziehen ist immer eine Herausforderung und auch Väter haben es nicht leicht, kann man an der Stelle mal sagen. Und wir haben hatte bei uns im Institut viele junge Männer, die sich auch sehr für die Kinderbetreuung ihrer eigenen, also des eigenen Nachwuchses einsetzen. Die haben dann auch ein paar Stunden weniger Zeit als die, die keine Kinder haben. Und ich finde, wenn sich jemand schon in dieses Abenteuer stürzt, Kinder großzuziehen, dann muss man die Leute auch unterstützen, aber insbesondere halt auch die Frauen.
Das eine ist die Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie. Aber ja, heutzutage gilt es gesellschaftlich, das Mutterdasein oftmals immer noch als erstrebenswertes Ideal. Und einige Frauen, ich kenne es aus meinem Umfeld, müssen sich immer noch häufiger rechtfertigen, wenn vielleicht kein Kinderwunsch tonen ist. Ich habe mal in einem Zeitungsartikel von Ihnen gelesen, dass das auch ein bisschen auf das Frauenbild aus der Französischen Revolution zurückzuführen ist. Ist das so? Kann man das irgendwie auch geschichtlich verankern? Wieso das, halt das Frauenideal, das Mutterdasein heute schon noch auch gesellschaftlich verankert?
Ja, unbedingt. Also für uns ja Natur eine ganz große Rolle. Wenn etwas natürlich ist, ist es besser, als es künstlich ist. Und diese Idee, dass die Natur uns als Menschen prägt, dass sie uns den Rahmen gibt, auch über übrigens im Rechtlichen, also wir sprechen auch vom Naturrecht als Grundlage für unsere Menschenrechte. Also die Natur ist so eine wichtige Größe in unserem Denken, so wie früher Gott. Wir sind eine säkularisierte Gesellschaft, da wird nicht mehr alles auf die Bibel und sein Netz und so weiter zurückgeführt, sondern wir ziehen uns heute auf Natur. Und nach der Vorstellung der Aufklärer und auch der Französischen Revolution, die haben ja diese Vorstellung vor allem durchgesetzt. Und wenn man sagt, ja, die Frauen sind von der Natur dazu angelegt, Kinder zu haben, wer denn sonst, wenn nicht die Frauen, der prägt natürlich und trägt weiter so ein Bild, eine Frau ist nur eine richtige Frau, wenn sie Mutter ist. Das stimmt natürlich, bis jetzt kann noch niemand andere Kinder kriegen. Das ist auch ein Geschenk, das würde ich auch so sehen. Das ist was Besonderes. Aber gleichzeitig kann das ja nicht heißen, dass man dann gleichzeitig Windeln wäscht, putzt, kocht und so weiter. Alle Tätigkeiten, die halt mit Haushaltsführung verbunden sind. Kinder tragen, gebären, sich mit ihnen beschäftigen, muss ja nicht automatisch heißen, dass man noch den ganzen Haushalt hinten dran zu bewältigen hat. Das muss anders geklärt, organisiert werden.
Aber das heisst, dass die Frauen auch heute noch zum Teil müssen rechtfertigen, wenn jetzt sie vielleicht kein Kind wettet. Heisst im Umkehrschluss, dass sich das Bild eben jetzt zum Beispiel aus der Französischen Revolution ganze Jahrzehnte schon noch ein bisschen gehalten hat, gesellschaftlich, oder?
Ja, ja. Also eben, weil die Grundlage unseres Denkens in Gesellschaft, auch in der Politik übrigens, eben immer noch auf diese Vorstellung von der Natur als der Schöpferin aller Dinge und als der größten Kraft, die uns geschaffen hat und so weiter, da ist immer noch so eine fast religiöse Grundlegung da. Dazu kommt natürlich schon auch, nach der Aufklärung kommt die Romantik, die Romantisierung von Beziehungen. Es gilt ja sowohl im Hinblick auf Liebesbeziehungen, die ja unseren Sinn im Leben auch sehr weitgehend ausmachen. Und es gilt aber auch im Hinblick auf Beziehungen zu Kindern. Also diese Idee von dieser verschworenen, verschmolzenen Gemeinschaft, Kleinfamilie, Vater, Mutter und ein, zwei Kinder, das ist auch sehr romantisch überformt. Das ist unsere Vorstellung von Glück. Wenn das funktioniert, dann sind wir glücklich, dann ist unser Leben ja gelungen. Und das gilt für Frauen, würde ich sagen, immer noch ein bisschen mehr als für Männer. Und das ist wichtiger als Geld und Karriere. Und deshalb gibt es auch viele Frauen, die sehr unglücklich sind, wenn sie keine Kinder haben, wenn sie dieses emotionale Glück nicht erleben können. Und es gibt auch Frauen, die das so hochhängen, dass sie dafür alles andere zurückstecken, auch ihre Karriere.
Vereinbarkeit, Karriere und Familie ist nicht immer ganz einfach, denn vielleicht eine Rechtfertigung, wenn der Kinderwunsch vielleicht nicht da ist. Kann man es als Frau überhaupt recht machen oder ist man immer mit irgendwelchen Gegenwind konfrontiert?
Ja, im Prinzip schon. Also sagen wir mal, das ideale Bild des modernen Menschen ist sehr stark männlich geprägt. Auch das stammt aus der Aufklärung und hat sich über das 19. Jahrhundert hinweg noch verstärkt. Diese Vorstellung, dass man ja Geld verdienen, Karriere machen, auch kreativ sein soll. Es gibt ja so verschiedene Typen von Idealmännern, auch sehr stark sein soll, vielleicht auch militärisch aktiv sein soll. Das sind ja alles Typen, die für Männer geschaffen worden sind und von Männern besser verkörpert werden. Und als Frau ist mir immer so ein bisschen mit allen Beinen im falschen Lager. Es ist tatsächlich so, hat man Kinder und Karriere, ist man die Rabenmutter. Hat man keine, konzentriert sich auf die Karriere, was einfacher ist ohne Kinder. Dann ist man eben eine Karrieristin, so ein Mann-Vibe, also auch keine wirklich gute Frau. Und dann gibt es noch die, die sich nur um ihre Kinder kümmern und die kämpfen dann natürlich auch mit dem Rücken zur Wand, als Heimchen am Herd, abhängig von ihren Männern, unambitioniert. Das gehört auch nicht mehr so richtig in die moderne Zeit. Also es stimmt schon, Sie haben recht, Frauen können es eigentlich nicht wirklich richtig machen, weil sie immer im Vergleich zueinander und zu Männern eher den Kürzeren ziehen.
Man sagt ja auch ganz viel, dass eine Mutter oftmals die Schaltstelle von einer Familie ist. Teilen Sie das, dass auch heute noch die Mutter als Schaltstelle von einer Familie gilt?
Also ich denke, in vielen Familien ist es so. Und in der Vorstellung, gerade in unserem Deutsch-Schweizer und deutschen Kontext, wir sind ja da auch extrem konservativ, sozusagen kurz vor Polen, die sind da vielleicht noch ein Tick konservativer, aber da ist es schon immer noch so, dass die Grundvorstellung ist, die Mutter ist so die emotionale Schaltstelle der Familie. Fürs Materielle ist der Vater zuständig, fürs Emotionale eher die Mutter. Das stammt übrigens aus Schweizer Quelle. Johann Heinrich Pestalozzi hat da um 1800 einen Roman drüber geschrieben, wie Gertrud ihre Kinder erzieht. Und der hat zum ersten Mal eigentlich dieses Bild von der Mutter als emotionaler Schaltstelle, als sozusagen Herz der Familie geprägt. Das hat dann in vielen Zeitschriften, in Artikeln, in Bildern, in weiteren medialen Darstellungen ist es durch halb Europa transportiert worden und hat also sehr, sehr große Spuren, breite Spuren hinterlassen, gerade bei uns im Deutschschweiz und im deutschen Raum. Dieses Bild von der Mutter als Herz der Familie ist sicher auch für Frauen attraktiv. Ich glaube, dass wir da alle ein bisschen davon angetan sind. Und für viele ist es auch durchaus befriedigend. Ja, also so eine Ideologisierung ist immer ein bisschen problematisch, weil wir ja eigentlich heute davon ausgehen, in der modernen Gesellschaft, jeder und jede sollte sein und ihr Leben so gestalten können, wie sie es für richtig hält. Und wenn man mit so einer Ideologie konfrontiert ist, muss man sich auch aktiv dagegen verhalten, man muss sich aktiv dagegen stellen und das heißt, man hat nicht wirklich eine Wahl. Frau hat nicht wirklich eine Wahl, solange diese Vorstellungen überwiegen oder sehr stark sind, solange es ein konservatives Männer- und Frauenbild besteht, der Mann, der Versorger, der das Geld nach Hause bringt und die Frau, die zu Hause die Kinder quasi managt.
Ja, ist auch das, was sie gemeint haben, was sie gesagt haben zu Beginn, dass eben die Schweiz, die sehr konservativ sind, ist es auch auf das ausgegangen gesehen, dass eigentlich ein konservatives Frauen- und Männerbild besteht.
Ja, also im Kern, was die Familie angeht, ja. Wir haben ja ewig gebraucht, bis es einen Mutterschaftsurlaub gab, von Vaterschaftsurlaub ganz zu schweigen. Und wenn man das vergleicht mit Ländern wie eben Skandinavien, also Dänemark, Schweden und so weiter, da hat einfach viel mehr Möglichkeit für Frauenpower, weil es mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern gibt. Das kann man mit bloßem Auge sehen. Und da sieht man dann auch, wo es hier bei uns noch ein bisschen klemmt.
Abschließend, was glauben Sie, wie wird sich Mutterrolle in Zukunft entwickeln? Auch Sie, die sehen, wie sich das auch historisch immer entwickelt hat.
Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Fantasien, aber ich denke mal, diese Work-Life-Balance-Debatte, also diese Diskussion darüber, wie kann man Familie und Karriere besser unter einen Hut bringen, die weitet sich aus, auch dadurch, dass nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen in höherer Zahl betreut werden müssen zu Hause. Also das Betreuen, das sich um jemanden kümmern, jemanden versorgen und gegebenenfalls auch rund um die Uhr, das ist so ein Thema, das wird sich auch, denke ich, auf Kinderbetreuung, auf die Mutterrolle und so weiter niederschlagen und niederschlagen müssen. Wir müssen diese Leute besser bezahlen. Wir müssen uns mehr um dieses Caring, also diese Fürsorglichkeit in der Gesellschaft kümmern. Muss die Gesellschaft mehr investieren in Fürsorge, in fürsorgliches Handeln, in alte oder junge Menschen, also kleine und alte Menschen. Das wird auch die Mutterrolle verändern. Das wird auch sehr viel stärker in Richtung gehen. Wer das gut macht und wer das gut kann, wird sich darum kümmern und nicht mehr, weil ich ein Kind in die Welt gesetzt habe, werde ich mich jetzt 24 Stunden drum kümmern müssen. Wir sind schon auf dem Weg und ich denke, das geht deutlich noch weiter in die Richtung.
Ein spannender Weg und sehr spannend, vielseitiges Thema, ganz besonders, wenn man so auch einen Blick zurückwerfen kann in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Frau Opitz, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch. Danke vielmals.
Gerne geschehen, Bruder Matt, und einen schönen Tag noch. Adieu.